Wir wollen fortfahren in dem Propheten Amos und sind in Kapitel 6 angekommen. Wir machen das wieder so wie beim letzten Mal, dass ich am Anfang nur ein paar Verse lese und wir dann jeweils die Verse lesen, wenn wir sie betrachten. Amos 6, Vers 1. Wehe den Sorglosen in Zion und den Sicheren auf dem Berg von Samaria, den Vornehmen der Ersten der Nationen, zu denen das Haus Israel kommt. Geht hinüber nach Kalne und seht und geht von dort nach Hamat, der großen Stadt, und steigt hinab nach Gad, der Philister. Sind sie vorzüglicher als diese Königreiche, oder ist ihr Gebiet größer als euer Gebiet? Ihr, die ihr den Tag des Unglücks hinausschiebt und den Thron der Gewalttat nahe rückt, die auf Polstern aus Elfenbein liegen und auf ihren Ruhebetten sich strecken und Fettschafe von der Herde essen und Kälber aus dem Maststall, die zum Klang der Harfe faseln, sich wie David Musikinstrumente ersinnen, die Wein aus Schalen trinken und sich mit den besten Ölen salben und sich nicht grämen über die Wunde Josefs. Darum werden sie nun weggeführt werden, an der Spitze der Weggeführten, und das Gejauchze der träge Hingestreckten wird aufhören. Soweit zu Beginn das Wort Gottes. Ich erinnere nochmal, wenn Fragen bestehen, Verständnisfragen oder überhaupt eine Frage, können wir die ruhig stellen auch im Laufe dieses Abends. Wir haben gesehen, dass die ersten beiden Kapitel zusammengehören. Das war das Gericht über die Nationen inklusive Israel und Juda. Wir haben dann gesehen, dass Kapitel 3, 4, 5 dreimal diese Aufforderung hatte, hört das Wort. Dreimal richtet sich der Geist Gottes durch den Propheten Amos an seine Zuhörer und stellt ihnen das Wort Gottes vor und stellt sie unter die Verantwortung, gehorsam zu sein. Hören heißt gehorchen, das ist gemeint. Wir haben dann beim letzten Mal in Kapitel 5, Vers 18 begonnen mit dem ersten von zwei Wehe aufrufen. 4, Vers 18, wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Und dann haben wir gesehen, in was für einer Sittenlosigkeit sie gelebt und gehandelt haben, wie sie Gott nicht als Mittelpunkt ihres Lebens gehabt haben. Auf der einen Seite, ja, wünschten sie sich den Tag des Herrn dabei, indem sie davon ausgingen, das würde für sie Frieden und Freude bedeuten, und haben nicht erkannt, dass es Gericht ist. Sie hatten die ganze Zeit, angefangen von der Wüstenreise, nicht Gott die Opfer gebracht, die Gott haben wollte. Gott spielte in ihrem Leben keine Rolle. Stattdessen haben sie Götzenbilder, Vers 26 und 27, durch die Gegend getragen und haben sich damit sichtbar gegen Gott gestellt, ihn gelästert. Und Gott kündigt ihnen durch Amos an, dass er sie wegführen wird über Damaskus, also über Syrien hinaus. Und wir haben gesehen, dass in dem Zitat in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Stephanus deutlich macht, dass Gott damit nicht nur sagen will, Syrien, sondern auch nach Babel. Und wir werden das gleich jetzt hier in Kapitel 6 auch wiederfinden, dass der Geist Gottes hier sich konzentriert auf das Nordreich, auf das Zehnstämmereich Israel, die nach Assyrien und von den Assyrern weggeführt werden, aber dass sein Gedanke genauso Juda, das Südreich, mit einbezieht, sie nicht besser waren und es ihnen sogar noch schlechter gehen würde. Das erste Wehe, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Jetzt kommt das zweite Wehe, Kapitel 6, Vers 1. Wehe den Sorglosen in Zion und den Sicheren auf dem Berg von Samaria. Jetzt sehen wir, dass der Geist Gottes wieder beide Teile eben vor Augen hat. Er beginnt sogar mit dem Südreich. Wehe den Sorglosen in Zion. Zion, das war die Burg Jerusalems. Also eindeutig meint er Jerusalem oder Südreich damit. Und erstaunlicherweise beginnt er damit. Vielleicht ist das auch nochmal ein Hinweis, dass Amos nicht vergessen hat, wo er herkam. Wir neigen vielleicht auch, nehmen wir mal Offenbarung 2 und 3, wenn es um die Kirchengeschichte geht, und dann denken wir an Sardes, evangelische Kirche, Thyatira, die katholische Kirche. Und Amos zeigt uns hier, wir müssen immer bei uns selbst anfangen. Wir neigen alle dazu, ich habe jetzt heute noch so einen Austausch gehabt mit jemand, wo es um diese Frage geht, wir neigen immer dazu, einen klaren Blick zu haben im Blick auf den Splitter in dem Auge meines Bruders oder auf dem Weg einer christlichen Gemeinschaft, der wir selbst nicht angehören. Und es fällt uns schwer, mit dem gleichen scharfen Urteil und Blick auf uns selbst, persönlich und auch gemeinsam zu sehen. Und Amos hatte diese Unausgewogenheit nicht. Amos kam aus dem Südreich und er hat nicht das Versagen und auch die Zukunft dieses Südreichs übersehen. Wehe den Sorglosen in Zion. Und darum geht es jetzt. Jetzt geht es um Sorglosigkeit, um das Leben in einer Freizügigkeit, in Unmoral, in Gleichgültigkeit Gott gegenüber, in Saus und Braus. Ein Leben, wo man sich selbst lebte. Ja, dieses erste Wehe zeigt, dass man sich von Gott abgewendet hat. Und das zweite Wehe zeigt, dass das dazu führte oder auch die Ursache hatte, dass man selbst im Mittelpunkt seiner eigenen Gedanken und seines Lebens stand. Sorglos in Zion. Wahrscheinlich hat Juda gedacht, Assyrien ist ja weit weg, da im Norden, Nordosten, die werden sich gar nicht trauen, zu uns zu kommen. Ja, in der Nachfolge von David Salomo, wir sind die Starken, wir haben Gott auf unserer Seite, Gott wird uns nicht allein lassen und die werden sich nicht trauen zu uns. Oder müssen sie eines Besseren belehrt werden? Bei uns ist es jetzt nicht eine Frage der Entfernung. Aber vielleicht denken wir auch, wir gehören ja zu dem Südreich. Ja, wir haben ja den Tempel in unserer Mitte. In der Sprache des Volkes Israel. Ja, so wie wir das in Micha 3 finden, da sagt das Volk in Micha 3, Vers 11, seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn, eigentlich ähnlich, was wir in unserem Buch auch finden, seine Propheten wahrsagen für Geld und sie stützen sich auf den Herrn und sagen, ist nicht der Herr in unserer Mitte? Kein Unglück wird über uns kommen. Sehr ähnlich in Jeremia, wo sie auch davon sprechen, ja, wir haben doch den Tempel, der Tempel des Herrn ist hier. Und so eine Gefahr besteht bei uns auch. Wir können ja sorglos leben, wir kommen ja am Tisch des Herrn zusammen. Wir können tun in unserem Leben, wie wir wollen, wir sind hier an dem richtigen Platz. Da wird uns schon nichts passieren. Ich hoffe, dass wir ein Bewusstsein bekommen haben in den letzten Jahrzehnten, dass das Gegenteil der Fall ist. Was haben wir erlebt? Ja? An wie vielen Orten ist es zu Schwierigkeiten gekommen? An wie vielen Orten gibt es jedenfalls in dieser Weise kein Zusammenkommen mehr? Wie viele unserer Freunde, unserer Bekannten, unserer Verwandten, vielleicht unserer Kinder haben sich abgewendet von einem Lebensweg hinter dem Herrn Jesus her. Man ist nicht dadurch bewahrt, dass man an den richtigen geistlichen Ort geht. Denn wenn ich nicht mit dem Herzen dabei bin, wenn ich nicht, ich meine jetzt nicht nur die Zusammenkünfte, ich meine mein Leben, unser Leben, wenn unser Leben nicht wirklich für den Herrn ist, dann wird dieser Platz irgendwann auch den Charakter dieses Platzes verlieren. Und so war das in Zion, ja? Wehe den Sorglosen in Zion, denn ein Gericht würde kommen. Und was würde passieren mit dem Tempel? Der wird zerstört werden. Da ist nichts mehr von übrig geblieben. Gar nichts. Wir können uns nicht auf irgendetwas berufen oder erst recht nicht einbilden. Ja? Man muss ja nur in sein eigenes Leben schauen, in unser gemeinsames Leben, wie schwach das ist. Und den Sicheren auf dem Berg von Samaria. Ja, Samaria war zwar weiter im Norden, war auch schon wesentlich mehr Angriffen ausgesetzt gewesen, aber jetzt gerade befanden sie sich in einer Hochzeit. Wir haben das gesehen am Anfang, Jerobeam hat sogar, wir kommen gleich nochmal dazu, hat sogar Städte und Länder dazu gewonnen und da bildete man sich was drauf ein. Ich nehme das jetzt mal als Widerspiegelung eines persönlichen Lebens, jetzt mal nicht so sehr gemeinsam, sondern meines persönlichen Lebens. Da geht es so bergauf, bergab und müssen wir ja wohl zugeben, ja, dass es nicht selten bei uns bergab geht. Aber dann kommt doch mal eine Zeit, wodurch auch immer wir auf einmal eifrig sind, in gewisser Hinsicht, vielleicht äußerlich, vielleicht sogar innerlich. Und dann ruhen wir uns darauf aus, dann bilden wir uns sogar darauf was ein, ja, als ob wir auf dem Berg wären, wo kein anderer hinkommt. Und in Samaria war das tatsächlich so. Ja, wenn ihr in 2. Könige 17 schaut, das ist gerade die Phase, wo dann der Assyrer, von dem Amos hier immer wieder spricht, wo der Assyrer dann unterwegs war und gekommen ist. Und da heißt es in 2. Könige 17, in Vers 5, da wird zwar Jerusalem, Samaria eingenommen, aber es zeigt, wie sicher das eigentlich war. Der König von Assyrien zog herauf in das ganze Land und zog herauf nach Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. Das heißt, dieser damals mächtigste Herrscher, der Assyrer, der hat das nicht im Handumdrehen eingenommen, sondern der hat ganze 3 Jahre gebraucht, weil er sonst Samaria, diesen Berg, da war man eben nicht so leicht ranzukommen an die Paläste, an den Regierungssitz. Der brauchte 3 Jahre, um das einzunehmen. Das heißt, äußerlich gesehen war das tatsächlich so. War das eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Festung, wo so einfach nichts passieren konnte. Aber nach 3 Jahren war es eben doch vorbei. Und tatsächlich kann man zu dem Schluss kommen, bisher ist ja noch nichts passiert. Ich habe mein Leben führen können, mein Beruf, meine Hobbys, meine Familie, kann auch mein Dienst sein, vielleicht in der Welt so auf beiden Seiten hinkend. Und das ist doch ganz gut gegangen. Bisher bin ich doch noch nicht abgestürzt. Ich sitze auf dem Berg Samarias. Aber wenn ich in dieser Sorglosigkeit, in diesem Selbstbewusstsein, ich schaffe das, ich kann das, lebe, dann wird das nicht von langer Dauer sein. Den Vornehmen der ersten der Nationen, zu denen das Haus Israel kommt. Natürlich hatte Gott das Volk Israel zu seinem Augapfel gemacht, ja, finden wir im Propheten Sacharja. Ich glaube, das haben wir auch in anderem Zusammenhang hier in den Propheten schon gesehen. Und natürlich ist es wahr, dass Gott diesem Volk einen besonderen Platz gegeben hat. Aber wenn man seinen Zustand ein Stück weit erkennt, wenn man sieht, wie schwach man ist, wie wenig konsequent man in der Nachfolge des Herrn Jesus ist, wie viel man in seinem eigenen Leben, in unserem Leben zu beklagen hat über Weltlichkeit, Weltförmigkeit, fehlende Gottesfurcht, fehlende Konsequenzen in der Nachfolge des Herrn Jesus, dann spricht man nicht von sich als erstem Volk. Dann spricht man nicht davon, dass man im Unterschied zu anderen vielleicht etwas erkannt hat über das Zusammenkommen als Versammlung. Dann demütigt man sich, dann schämt man sich. Angesichts der Vorrechte, angesichts der Kenntnis, die wir haben oder haben könnten und wie wenig wir davon praktizieren. Aber das war hier nicht so. Diese Vornehmen, diese Namhaften inmitten des Volkes, die dünkten sich, wir gehören zu den Ersten der Nationen. Und dann sagt Amos zu ihnen, geht hinüber nach Kalne und seht. Schaut euch an, was da passiert ist in Kalne. Nicht so ganz einfach zu sehen. Manche Ausleger verbinden diese Stadt, die er hier nennt, mit 1. Mose 10, Vers 10. Der Anfang des Reiches von Nimrod war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Sinia. Manche sagen, dass in Jesaja 10, wo von dem Assyrer just die Rede ist, der als Zuchtrute Gottes eingesetzt wird und wo ihm gesagt wird, ist nicht Kalno oder Kalne wie Karchemis, ist nicht Hamad wie Arpad, ist nicht Samaria wie Damaskus, so wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat und ihre geschnitzten Bilder waren mehr als die von Jerusalem und von Samaria, werde ich nicht, wie ich Samaria und seinen Götzen getan habe, ebenso Jerusalem und seinen Götzenbildern tun. Also er würde diese Städte, würde er genauso flach machen, platt machen, ja, würde er einnehmen lassen. Kalne ist jedenfalls ein Ort, der recht weit, ziemlich weit im Osten von Israel ist. Geht da hinüber und schaut auf diese Stadt, die nämlich der Assyrer eingenommen hat. Die dieser Assyrer eingenommen hat und besiegt hat. Und von dort geht nach Hamat, der großen Stadt. Hamat kommt auch wahrscheinlich schon in 1. Mose 10 vor, ist eine kanaanitische Stadt. 1. Mose 10, Vers 18 ist das. Da wird das nicht als Stadt genannt, sondern Kanaan zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen und Het und den Jebusiter und so weiter und den Hamatiter. 1. Mose 10, Vers 18. Man findet es dann später in zum Beispiel in Josua 19 als eine der Städte wieder, die in Kanaan von dem Volk Israel eingenommen wurden. Nein, Josua 13 ist das, Vers 5. Und das Land der Giblitter und der ganze Libanon gegen Sonnenaufgang von Baal-Gad am Fuß des Berges Hermon, bis man nach Hamat kommt. Und das ist insofern nicht von ungefähr, dass diese Stadt genannt wird, weil sie just von Jerobeam wieder in Besitz genommen worden ist. Da heißt es in 2. Könige 14, er stellte Jerobeam, der also hier in dieser Zeit lebte, an der Amos schreibt, er stellte die Grenze Israels wieder her, vom Eingang Hamats bis an das Meer der Ebene nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israel. Und jetzt sagt er, schau dir Kalne an, Besitz genommen worden von Assyrien. Und geht von dort nach Hamat, der großen Stadt. Interessanterweise, lese ich jetzt nicht, kann man in 2. Chroniker nachlesen, dass auch Ossia diese Stadt eingenommen hat. Und den haben wir in Kapitel 1, Vers 1, 2 auch gelesen. Das waren die beiden Könige. Also offenbar war das irgendwie ein Gemeinschaftswerk sogar von Jerobeam und Ossia, dem König von Juda, die diese Stadt eingenommen haben. Und die sie offenbar im Handstreich eingenommen haben. Und da sagt er, jetzt schaut euch das an. Ihr habt die Stadt gesehen, Kalne, da wussten sie offensichtlich Bescheid, war eine bekannte Stadt damals, die ist eingenommen worden von Assyrien. Diese Stadt ist von euch, war weg, und jetzt habt ihr die wieder eingenommen. Und steigt hinab nach Gat, der Philister. So, mit dieser Stadt. Die ist auch von ihnen eingenommen worden, von Juda zum Beispiel, auch von Israel. Und wenn ihr jetzt nochmal zurückschaut nach Kapitel 1, wo das Gericht über die Philister vorgestellt wird, in Kapitel 1, Vers 6 bis 8, Da findet ihr Gaza, da findet ihr Astot, da findet ihr Askalon, da findet ihr Ekron, aber Gat fehlt. Das legt den Schluss nahe, dass in dieser Zeit Gat gar nicht mehr als Stadt existierte. Das heißt, der Geist Gottes stellt drei Städte vor. Eine, die von den Assyrern besetzt genommen worden ist, eine, die von Juda Israel besetzt genommen worden ist und eine, die nicht mehr existierte. Und möchte damit deutlich machen, wenn ich Gericht übe, dann kann ich dieses Gericht üben, indem ich die Stadt in Gefangenschaft bringe. Dann kann ich Gericht üben, indem ich diese Stadt meinem Volk gebe. Und dann kann ich Gericht üben, indem ich diese Stadt zu nichts mache, zunichte mache. Und ihr, sind sie vorzüglicher als diese Königreiche oder ist ihr Gebiet größer als euer Gebiet? Jetzt nimmt anscheinend Amos den Hochmut des Volkes Israel und den Hochmut von Juda nimmt er auf und sagt, das ist eure Meinung. Das sind ja kleine Gebiete im Vergleich zu uns. Wie willst du das mit uns vergleichen? Dass wir sind doch viel, viel stärker, wir sind doch viel, viel größer. Und er möchte Ihnen damit deutlich machen, wenn ihr in diesem Hochmut handelt, das hat Gott schon im Alten Testament durch Salomo sagen lassen, das wird in Jakobus und Petrus zitiert, dass Gott den Hochmütigen erniedrigt, dass Gott den Hochmut hasst und dass er dem Demütigen Gnade gibt. Er wollte sie spüren lassen, in was für einer Selbstüberhebung sie meinten, handeln und regieren zu können. Nur, weil sie gerade mal große Landgewinne gemacht haben. So, ich übertrage das auf unsere Zeit, auf unser Leben. Vielleicht hast du, vielleicht habe ich mal Glaubenserfolge sogar gehabt. Vielleicht waren die sogar nicht nur äußerlich. Ja, dass ich äußerlich etwas aufgegeben habe, was mich von dem Herrn ferngehalten hat, sondern dass ich sogar innerlich einen Glaubenserfolg erlebt habe, ja, etwas überwunden habe. Aber komme ich dann auch dazu, dass ich mir was einbilde darauf, dass ich meine, ich hätte etwas erreicht, dass ich mir das zuschreibe, statt Gott das zuzuschreiben. Warum hat denn Jerobeam diese Landgewinne gemacht? Nur, 2. Könige 14, ich wiederhole das nochmal, nur weil Gott ihm durch den Propheten Jona das verkündigt hat, dass er eben das Licht nicht ausgehen lassen wollte in dieser Zeit. Es war nur die Barmherzigkeit Gottes, die ihn das gebracht hat. Und wir sind dann so stolz, dass wir uns etwas auf uns selbst einbilden, obwohl es nur die Gnade Gottes ist. Wenn es nach unserem Leben, nach unseren Einstellungen ginge, dann wäre keiner von uns heute Abend hier, kein einziger. Und dann ist selbst die größte Treue in einem Augenblick unseres Lebens ist letztlich nur das Ergebnis des Eingreifens unseres Herrn. Ihr, fährt er fort, ihr, die ihr den Tag des Unglücks hinausschiebt. Das ist interessant. Wir hatten beim letzten Mal in Kapitel 5, Vers 18, wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Also es gab solche bei ihnen, die gesagt haben, möglichst sofort, dann ist endlich diese Fremdherrschaft Gefahr jedenfalls beseitigt und wir kommen in den die Segensregierung Gottes. Und so schizophren, so widersprüchlich sind wir oft in unserem Leben. Auf der einen Seite wünschen wir uns das Kommen des Herrn herbei und auf der anderen Seite wollen wir das hinausschieben, damit wir noch unser Leben führen können. Damit wir noch das tun können, was wir meinen, hier auf dieser Erde noch genießen zu sollen. Ihr, die ihr den Tag des Unglücks hinausschiebt und den Thron der Gewalttat nahe rückt. Wir hatten schon in vorherigen Kapiteln gesehen, dass sie gewalttätig waren. Wodurch? In der Rechtsprechung. dass sie Geld genommen haben und damit den, der eigentlich Recht hätte zugesprochen bekommen müssen, dass sie ihm das Recht nicht zugesprochen haben, weil der ihnen nicht genug Geld geben konnte. Und das ist ein Thron, wie das hier heißt, ein Regierungssitz, ein Rechtssitz, den sie zur Gewalttat gegen das Recht benutzt hatten. Das ist ein Thema, was wir auch im Neuen Testament finden. Das Kommen des Herrn, den Tag des Unglücks, den Tag des Herrn, das ist damit gemeint, ja, wo Gericht geübt wird, den schieben sie hinaus und stattdessen wollen sie selbst regieren. Das ist genau das, was der Herr Jesus sagt in Matthäus 24. Das ist das erste der sogenannten drei christlichen Gleichnisse. Und da sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, in Vers 48, wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr bleibt noch aus, und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen. Und dann kommt das Gericht tatsächlich. Und so ist das hier auch gewesen. Sie haben gesagt, der Tag des Unglücks, sehe ich nichts, sehe keinen Feind, wir sind das Volk Gottes, uns wird nichts passieren. Dieser Tag des Herrn wird nicht kommen, jedenfalls in dieser Hinsicht. Und dann haben sie das Kommen nicht erwartet. Und das führt dazu, wenn ich das Kommen des Herrn nicht mehr erwarte, damals wie heute, dann kann ich ein Leben führen, wie ich es will. Wenn ich mir bewusst bin, der Herr kommt, dann weiß ich, dass ich mein Leben nach ihm ausrichten muss. Dann will ich mein Leben nach ihm ausrichten, weil ich ja nicht hier sein möchte, wenn er wiederkommt und alles in Unordnung, im Widerspruch zu seinem Leben. Zu dem, was seine Ansprüche an unser Leben sind, zu dem, was er in seinem Wort uns vorstellt. Aber wenn ich sage, ich glaube da nicht daran, das kann noch dauern, dann richte ich mich auf diese Erde ein und dann kann ich als jemand, der Verantwortung hat, die Autorität, die allein dem Herrn gebührt, die kann ich an mich selbst reißen. Und genau das haben sie getan. Und das gibt es auch heute. Wir wissen, ich weiß nicht, ob ich das mal gesagt habe, hier schon in einem anderen Zusammenhang aus der Kirchengeschichte, dass das, was der Jesus Matthäus 24 sagt, am Ende des ersten Jahrhunderts, am Anfang des zweiten Jahrhunderts schon verwirklicht worden ist. Da gab es solche, noch soweit man das sagen kann, ein Freund, jedenfalls schreibt er so, ein Freund des Apostels Johannes, der ja sehr lang gelebt hat, der sich dann zum Bischof ernannt hat. Und der gesagt hat, man muss dem Wort Gottes so, man muss dem Bischof so gehorchen wie Gott und dem Wort Gottes. Und der hat geherrscht über andere. Er hat die Macht an sich gezogen, weil das Kommen des Herrn dauert ja noch, also müssen wir die Dinge regeln. Ja? Also entweder ich lebe dann in Saus und Braus, das finden wir jetzt hier, oder ich übe Gewalt aus, weil ich die Macht mir zugestehe. Und auch das hat es in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben, auch inmitten der Gläubigen, wie wir das so kennen, wie man nach der Schrift zusammenkommt. Ja, so ein Diotrephes war genauso jemand, der in Gewalttat gehandelt hat. Oder die auf Polstern aus Elfenbein liegen und auf ihren Ruhebetten sich strecken und Fettschafe von der Herde essen und Kälber aus dem Maststall. Das heißt, jeden Konsum, den man sich vorstellen kann, sich zu billigen. Gottes Wort, auch das Neue Testament, lehrt keinen Asketismus. Ja? Wir sind keine Asketen. Wir sind keine Gläubigen, die auf alles Irdische verzichten sollen, verzichten müssen. Das lehrt Gottes Wort nicht. Ich bin immer sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend, wenn zu stark darauf gepocht wird, wir sollen alles Geld abgeben. Das lehrt Gottes Wort nicht. Ich sage überhaupt nichts dagegen, wenn jemand für sich vor dem Herrn diese Freiheit hat, diese Entschiedenheit hat. Aber Gottes Wort spricht so nicht. Gottes Wort sagt auch nicht, dass man nicht ein Glas Alkohol trinken darf. Ja, ein Glas Wein oder Bier. Gott warnt, entschieden, immer wieder davor. Aber Gott sagt nicht, wir dürfen das nicht. Gott sagt auch nicht, wir dürfen nicht in Urlaub fahren. Oder ein Auto fahren und so weiter und so fort. Aber hier sehen wir, die haben sich's gemütlich gemacht auf der Erde. Ja, die haben gesagt, Gericht kommt nicht. Das Volk interessiert uns nicht, ja, so wie man das heute auch in manchen Ländern findet, die bettelarm sind, nur die Oberen, die leben in Saus und Braus. Das hat es auch gegeben und gibt es immer wieder in Gemeinden. Solchen Gemeinden, und das ist eben das Interessante, die sehr autoritär geführt werden, oftmals von einem oder einer Person oder einer Gruppe, und die haben dann ein Privatflugzeug. Nochmal, nach Gottes Wort können wir nicht grundsätzlich was dagegen sagen. Aber wenn ich auf Kosten der anderen so lebe, und das war hier in Israel so, wenn ich das, die Mittel der anderen für ein Leben in Lässigkeit, ja, Polstern aus Elfenbein, das braucht kein Mensch. Wenn ich also in einem Übermaß, im Schwelgen bin, ja, finden wir in dem Brief des Judas, dann sind die Prioritäten in meinem Leben irgendwie falsch. Und da wollen wir uns fragen, neigen wir vielleicht auch dazu, regieren zu wollen? Gewalttat. Neigen wir vielleicht auch dazu, ich sehe nicht, dass der Jesus kommt. Meine Eltern, meine Großeltern haben schon gesagt, das kann nicht mehr lange dauern. Wir müssen nicht mehr durch den Tod gehen. Der Herr wird kommen, aber ist nichts passiert. Also wird die nächsten 30 Jahre auch nichts passieren, 40 Jahre. Also kann ich mein Leben hier in aller Seelenruhe führen, auf Karriere aus sein oder an die Börse gehen und mein Geld vervielfältigen und dann einfach konsumieren, wie ich möchte. So haben sie das getan. Die zum Klang der Harfe faseln, sich wie David Musikinstrumente ersinnen. Das erinnert uns auch daran, dass die Welt ganz unterschiedliche Bereiche annehmen kann. Für uns ist vielleicht die Welt heute leichter, wird jedenfalls öfter darüber gesprochen, die Welt des Sports zum Beispiel, ja, des Fußball und so weiter. Das ist vielleicht leichter zu erkennen als Welt, wo die Welt zu Hause ist. Aber die Kultur, Musik, auch die gehobene Musik, das ist genauso Welt. Nochmal, ich sage nicht, dass, nehmen wir mal das Beispiel der Musik, ja, wenn man sich Musik anhört, dass das immer Welt ist oder dass wir als Asketen sowas nicht auch genießen dürfen. Aber wenn das, und das war eben hier so, wenn das zum Lebensinhalt wird, wenn mein Leben nicht vorstellbar ist mehr ohne solche Dinge, dann ist das Welt. Wenn mein Herz gefangen genommen wird dadurch, dann ist das Welt. Und so war das hier. Hier wird ja nicht David angeführt, weil das verkehrt gewesen wäre, ja? Wie David Musikinstrumente ersonnen hat. Warum hat denn David diese Musikinstrumente ersonnen? Er hat das doch getan für das Lob Gottes. Das war bei ihm, stand dahinter. Wenn ihr das seht in den Psalmen, wenn er da Anweisungen über Instrumente gibt zum Beispiel, dann hat er offensichtlich einige davon wirklich sich ersonnen. Wir finden das auch in Nehemia 12 nochmal, dass da rückblickend auf David von diesen Musikinstrumenten die Rede ist. Da heißt es in Nehemia 12, Vers 36, dass diese Chöre dort gesungen haben, tätig gewesen sind mit den Musikinstrumenten Davids, des Mannes Gottes. Das heißt, das Ziel, warum David nicht nur Gedichte gemacht hat, sondern warum er Musikinstrumente offensichtlich gebaut und erfunden hat. Das ist so in so zwei Nebensätzen, die man da findet. Das ist ganz erstaunlich, was uns zeigt. Salomo war der weiseste Mann auf der Erde. Aber David, wo man sonst gar nicht solche Hinweise bekommt, das war nicht ein dummer Mann. Ja? Offensichtlich war er handwerklich außerordentlich geschickt und hatte er einen glänzenden Geist und Verstand, nicht nur als Heerführer, das war offensichtlich, wie viele Kriege er gewonnen hat, sondern auch in diesem kulturellen Bereich war er in der Lage, Musikinstrumente zu konstruieren, zu zeichnen. Das mussten die ja irgendwie vorher mal eine Vorstellung gehabt haben und dann bauen zu lassen oder selber zu bauen. Aber er hat das getan zur Ehre Gottes. Und sie hier machen diese ganze Sache nur, um sich selbst daran zu ergötzen, ja, in Verbindung mit, wo sie sich dann auf diese riesen Ruhebetten da gesetzt haben, wo sie geschlemmt haben mit dem Fleisch und wo sie Vers 6 dann auch noch Alkohol in einer Weise zu sich genommen haben, dass sie mit Sicherheit betrunken waren. Das war in der damaligen Zeit so. Und wenn man mal jetzt diese beiden so nebeneinander stellt, was ist der Charakter in meinem Leben? Gleiche ich diesen Leuten, die alles mitnehmen, was man so mitnehmen kann? Oder gleiche einem David, der auch versagt hat, wissen wir, aber dessen Ausrichtung war, ich möchte wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Das Haus des Herrn, das war für ihn so das Zentrum. Die Tätigkeiten, die er getan hat, war, dass das Volk zum Haus des Herrn ging, dass sie dort Gott Anbetungslieder singen konnten, spielen konnten. Das war sein Ansinnen. Was ist mein Ansinnen in meinem Leben? Ist mein Ansinnen, dass das Haus Gottes gebaut wird? Ja, wir sehen ja in Epheser 4, auch in alttestamentlichen Stellen, dass die Dienste so vielfältig dafür sind. Ja, das Haus Gottes baue ich, indem ich Steine hinzubringe, indem ich das Evangelium verkündige. Zeugnis ablege vor anderen. Das Haus Gottes baue ich, indem ich inmitten des Hauses Gottes flicke, indem ich ausbessere, indem ich Beziehungen wiederherstelle, indem ich die Wahrheit des Wortes Gottes vorstelle. Also die Arbeit im Haus Gottes ist so vielfältig. Sie ist direkt geistlich, aber sie ist auch Hilfestellung, sagen wir, für ältere Geschwister, in äußerer Art, für Kranke. Das ist auch Arbeit. Also es gibt so viele verschiedene Arbeiten am Haus Gottes. Ist das, was mein Leben ausmacht? Oder hier wie in Israel, sich selbst zum Mittelpunkt machen. Die Wein aus Schalen trinken. Das ist ein Ausdruck, den wir auch in Verbindung mit den Schalen des Gottesdienstes finden. 4. Mose 7, das sind die Fürsten, die da alle möglichen Geschenke gegeben haben, Gott und den Leviten für den Tempel oder Dienst an dem Zelt der Zusammenkunft. Ich finde das später auch wieder in Verbindung mit dem Tempel, diese Schalen. Und daraus haben sie Alkohol getrunken. Es muss bei uns eigentlich sofort eine Verbindung zu einem der bösesten Männer, die wir in dem Alten Testament finden, herstellen. Das ist Daniel 5, Belsazar. Der hat auch diese Gefäße, die eigentlich zum Tempeldienst gehörten, hat der zur Lästerung, ja, zum Götzendienst benutzt. Nichts anderes haben die hier getan. Hier war der Götze, waren sie selbst. So kann ich die Dinge, die Gott mir als Fähigkeiten gegeben hat, davon sprechen diese Schalen und so weiter, kann ich benutzen für den Herrn, um den Gottesdienst besser auszuüben? Ich kann die aber auch benutzen, um mir selbst zu leben. Meine Intelligenz kann ich total in den Fortgang in meiner Karriere kann ich stecken oder ich kann den auch für das Werk des Herrn benutzen. Den Reichtum, den Gott mir gegeben hat, und mehr oder weniger sind wir alle, haben wir doch einen gewissen Wohlstand, den kann ich benutzen, nur für mich, für mein Elfenbeinbett und so weiter, oder ich kann den einsetzen für den Herrn. Auch meine Fähigkeit zu singen, ja, oder mein Verständnis für Musik, kann ich in den Dienst der Welt stellen oder kann ich in den Dienst des Herrn stellen? Und so könnte man fortfahren. Die sich mit den besten Ölen salben. Wir finden in der Begebenheit, wo Joab David diese Witwe da schickt aus weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß, jedenfalls als es da um Absalom ging und diese Witwe dafür sorgen sollte, dass David den Absalom wieder aufnimmt nach Jerusalem. Da heißt es ausdrücklich, sie sollte sich nicht salben, sondern wie eine Trauernde erscheinen. 2. Samuel 14 ist das, glaube ich. Das zeigt, hier war von Trauer keine Rede. Der geistliche Zustand des Volkes war eine Katastrophe. Aber von Trauer keine Rede. Sondern die besten Öle benutzten sie, um sich zu salben. Das ist auch ein interessanter Ausdruck, die besten Öle. Wer mal in Israel war oder davon gelesen hat, weiß, dass wenn Oliven dort gewonnen wurden, wenn die Ernte dann war und daraus Öl gewonnen wurde, gab es mindestens 3 Vorgänge, aus denen man dann das Öl gewonnen hat. Und da gab es eben das erste oder beste Öl, das war nur für das Heiligtum. Und da gab es das zweite Öl, das war für den Haushalt, für Lebensmittel und solche Dinge. Und das dritte war dann für Seife und andere Dinge wurde das benutzt. Und sie hier haben, dann wurden die Gewichte eben immer schwerer, die auf diese Ölkelter getan wurden. Und das beste Öl ist eben das erste Öl. Und das haben sie für sich benutzt, obwohl es eigentlich Gott zustand. Das Öl spricht von der Weihe durch den Heiligen Geist. Also das, was in unserem Leben das Stärkste ist, das Kräftigste, das Beste. Wem dienen wir damit? Ich kann mir selbst damit dienen oder ich kann dem Herrn damit dienen. Sie haben sich selbst gedient. Die sich nicht grämen über die Wunde Josefs. Kann man in zweierlei Hinsicht verstehen. Das erste ist, dass man die Wunde Josefs als das kommende Gericht über Josef ist das Nordreich, über das Nordreich versteht. Sie haben überhaupt keinen Gedanken daran. Es ist zwar jetzt x-mal angekündigt worden, aber interessierte sie gar nicht. Sie grämen sich nicht drüber. Mag unsere Kinder betreffen, wir leben in der besten Zeit. Ich sehe keinen Feind, passiert nichts. So kann man auch, Gott sagt uns, wenn wir ein Leben nicht führen zu seiner Ehre, dann kommt Zucht. Aber ist mir egal. Hauptsache, es geht mir gut. So lebten sie. Das Zweite, was mir nachvollziehbarer erscheint, ist, dass die Wunde Josefs die Teilung des Volkes Israel in Nord- und Südreich bedeutet. Und das war ihnen egal. Hauptsache, wir können leben. Ob im Nord- oder Südreich, spielt keine Rolle. Sie jetzt im Nordreich im Wesentlichen, geht uns doch gut unter Jerobeam. Teilung des Volkes Gottes, ach, ist nicht so entscheidend. Und dann kommt es nah an uns heran. Haben wir noch ein Bewusstsein davon, dass das Volk Gottes zerteilt ist? Natürlich nicht in absoluter Hinsicht. Da ist, Gott sieht die eine Perle. Aber in dem Zeugnis hier auf dieser Erde, Gott sah auch damals das Volk als 12 Stämme. Elia hat auch 12 Steine gemacht. Aber auf der Erde Nord- und Südreich. Auf der Erde Tausende von verschiedenen Gemeinden, Gemeinschaften. Geht uns das noch irgendwie nah? Trauern wir noch irgendwie darüber oder haben wir uns einfach daran gewöhnt? Und so können wir auch ganz gut leben. Wir sind vielleicht nicht so viele in unseren Zusammenkünften, aber geht doch alles. Warum soll ich mich noch grämen? Sie taten das nicht. Und der Herr lastet ihnen das an. Haben wir noch ein Bewusstsein, was das für eine Unehre für den Herrn ist, dass er eine Versammlung gegeben hat, und wir so untreu waren, dass das gesplittert ist in Tausende. Darum werden sie nun weggeführt werden an der Spitze der Weggeführten. Ich habe beim ersten Mal schon gesagt, dass der Assyrer hier immer wieder vorkommt, ohne genannt zu werden. Und hier ist das wieder so. Sie würden weggeführt werden, das Nordreich jetzt speziell. Und sie würden von dem Assyrer weggeführt werden. Und zwar an der Spitze. Sie dünkten sich vorzüglicher zu sein, die erste der Nationen zu sein. So würde es ihnen jetzt gehen. Gerade die Vornehmen, aber das Volk würde als die Spitze der Weggeführten, die jetzt dann von dem Assyrer und später den Babyloniern dann in die Gefangenschaft geführt würden, sie würden vorne weg als die besondere Beute weggeführt werden. Und das Gejauchze der träge Hingestreckten wird aufhören. Diese Langeweile, die sie jetzt an den Tag legten, dieses Egalsein, dieses Sonnen in dem Wohlstand, das würde von heute auf morgen aufhören. Und da wäre von dieser Freude nichts mehr vorhanden. Ja, der Herr, Jahweh, hat bei sich selbst geschworen, spricht der Herr, der Gott der Heerscharen. Ich verabscheue den Stolz Jakobs. und hasse seine Paläste. Dreimal schwört Gott hier in diesem Buch. Wir haben das in Kapitel 4, Vers 2 gesehen. Geschworen hat der Herr Jahwe bei seiner Heiligkeit. Da hat er bei seiner eigenen Person, bei seiner eigenen Würde, Heiligkeit geschworen. Hier hat bei sich selbst geschworen. Da ist er als die höchste Persönlichkeit, der schwört. Und Kapitel 8, Vers 7, der Herr hat geschworen bei dem Stolz Jakobs. Der Stolz Jakobs ist einerseits die Selbsterhöhung Jakobs, da wo sie sich selbst etwas drauf einbildeten, aber es ist andererseits, finden wir in den Psalmen zum Beispiel verschiedentlich, ist dieser Stolz die Herrlichkeit, die Gott diesem Volk gegeben hat, die Segnungen, ja, den Tempel, den er ihnen gegeben hat, alles das, was er ihnen gegeben hat. Und dabei schwört er und zeigt damit, dass alles wird zunichte werden. Davon wird nichts übrig bleiben von dem, was Gott ihnen zwar gegeben hat, aber was sie in einer Misswirtschaft, geistlichen Misswirtschaft verwendet haben. Ich verabscheue den Stolz Jakobs. Ich verabscheue diesen Hochmut. Ja? Wir haben das schon gesehen, 1. Petrus 5 zeigt das auch für uns. Wir haben keinen Grund, auf irgendetwas hochmütig zu sein, etwas einzubilden. Ich hasse seine Paläste. Ob das die Paläste sind wie Sommer- und Winterhaus in 3, Vers 15, ob das die Herrschaftshäuser im Nord- und Südreich sind, Gott hasst sie, weil kein Recht in diesen Palästen gesprochen wird. Das gilt auch für uns. Wenn die Ehre Gottes nicht mehr bei uns im Mittelpunkt steht, dann hasst Gott auch unsere Häuser, auch das, was wir tun. Ich werde die Stadt preisgeben, das kann sich eigentlich nur auf Jerusalem beziehen. Man kann sich nicht vorstellen, dass die Stadt jetzt Samaria sein soll, obwohl er auch davon ja gesprochen hat. Ich werde die Stadt preisgeben und alles, was sie erfüllt. Anscheinend geht der Blick weiter nicht und bleibt nicht stehen bei dem Assyrer, sondern hat den Babylonier auch gleich mit im Blick. Werde sie preisgeben. Seht ihr, das meine ich. Das haben wir doch erlebt, oder? Wenn man mal sieht, wie viel Zusammenkommen es vor 100 Jahren gab. Ja, ich gehe jetzt mal in ein anderes Land. Da in London gab es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 40 Zusammenkommen in dieser Erweckungszeit. Und nicht von 10, 15 Leuten. Ja, Guernsey, wo Bruder Kelly da eine Zeit lang gearbeitet und gewohnt hat, da waren in einem Zusammenkommen 800 Geschwister. Eine Insel. Wir wissen heute nicht mehr von einem einzigen Gläubigen auf dieser Insel. Kann natürlich noch einer sein, der Herr kennt, die sein sind. Aber auch wenn wir in unser Land schauen, ja, ist immer weniger geworden. Und war da nicht Stolz da? War man nicht stolz auf dem Platz, den man meinte einzunehmen? Der Stolz Jakobs? Und dann sagt Gott, ich werde die Stadt preisgeben. Wenn wir meinen, etwas zu sein, dann muss Gott durch Zucht uns erniedrigen. Alles, was sie erfüllt, damit ist natürlich der Besitz gemeint, aber eben auch die Person. Beides würde er dem Gericht anheimfallen lassen. Und es wird geschehen, jetzt kommt so ein, ich möchte fast sagen, seltsame Begebenheit. Es wird geschehen, wenn 10 Männer in einem Haus übrig bleiben, so werden sie sterben. Was hatten wir vorher? Sie ruhten auf den Polstern auf Elfenbein. Und jetzt wird in keinem Haus mehr irgendwas übrig bleiben. Wenn 10 Männer in einem Haus übrig bleiben, so werden sie sterben. Also Gott würde Gericht bringen durch den Assyrer und vielleicht bleiben in einem Haus doch noch ein paar verschont von diesem Gericht. Aber dann werden sie danach von Gott hinweggerafft werden. Wir hatten in Kapitel 5, Vers 3, so spricht der Herr, Jahwe, die Stadt, die zu 1000 auszieht, wird 100 übrig behalten. Und die zu 100 auszieht, wird 10 für das Haus Israel übrig behalten. Da hat Gott eben dieses Gericht angekündigt und jetzt sagt er, jetzt bleiben da 10 vielleicht übrig in einem Haus, aber die 10 kommen dann auch noch um. so werden sie sterben, und hebt einen der Gestorbenen, sein Onkel und sein Bestatter auf, um die Gebeine aus dem Haus hinauszuschaffen, und spricht zu dem, der im Innern des Hauses ist: ist noch jemand bei dir? Und dieser sagt: niemand. So wird er sagen: still, denn der Name des Herrn darf nicht erwähnt werden. Dann muss ja irgendwer muss hier diese Bestattungen vornehmen. Und hier, wenn ihr das seht hier, sein Onkel, der nahe Verwandte, und sein Bestatter, da sagt die Fußnote, eigentlich sein Verbrenner. Also anscheinend muss man sich das so vorstellen, dass hier das Gericht durch den Feind gekommen ist. Da sind einige übrig geblieben, aber wie das ja oft in solchen Kriegsgebieten ist, kommt dann eine Seuche, kommt dann eine Pest oder so eine Verunreinigung, Krankheiten nach so Besatzungen, und dann sterben die restlichen auch. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit. Erstens, weil es so viele sind, und zweitens, weil die Epidemie ausbrechen kann, dann kann man nur noch verbrennen, um eben die, die noch da sind, irgendwie zu schützen. Und genau das tun sie hier. Und dann bringt man sie weg und dann fragt man, und dann bloß nicht den Namen des Herrn rufen. Warum nicht? Weil sie jetzt eine solche Angst vor Gott haben, dass sie nicht mal mehr seinen Namen aussprechen wollen. Weil sie Angst haben, nur das Nennen des Namens als jemand, der zu diesem unreinen Volk gehört, führt zu einem neuen Gericht, zur Zucht Gottes. So ändert sich. Vorher war ihnen ganz egal, was Gott sagte. Aber in dem Moment, wo mich die Zucht, das Gericht ereilt, kennen wir das nicht in kleinen, in unserem Leben auch, wenn wir Dinge verkehrt gemacht haben, dann ist auf einmal Angst in unserem Leben. Dann haben wir auch keine Freimütigkeit mehr, ohne weiteres zu Gott zu sprechen. Gott sei Dank, bei uns gibt es Vergebung. Ja, kann ich die Dinge bekennen? Das wird hier bei diesem Volk, war damals nicht mehr und wird in der Zukunft, wenn das noch einmal so passiert, nicht der Fall sein, weil es ein ungläubiges Volk ist, was dann unter Gericht steht. Ein Wort zu dem Bestatter. Ich sage das nur nebenbei, aber so ganz unwichtig ist das nicht. Gottes Wort zeigt ganz klar, weil hier von Verbrennen die Rede ist, meine ich. Gottes Wort zeigt ganz klar, dass er möchte, dass wir beerdigen. Es gibt Situationen, wo das nicht möglich ist. Bei Saul zum Beispiel war das so ein Fall. Hier ist das eben auch ein Fall, wo das ausdrücklich erwähnt wird. Aber Gottes eigentlicher Gedanke ist, zu beerdigen. Warum kann ich das sagen? 1. Mose 3, bei dem Urteil Gottes über oder dem Fluch Gottes wegen der Sünde, sagt er zu dem Menschen oder über den Menschen in Kapitel 3, Vers 17. Nein, Vers 19. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, zum Erdboden, denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du. Wir dürfen uns diesen Staub nicht wie unseren Staub vorstellen. Ja? Also da ist nicht gemeint, Staub, den wir da unterm Bett herfischen oder so, sondern Staub ist Erde gemeint. Ja? Das ist einfach Erde, die man mit der Hand aufheben kann. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren, Erde. So, und das findet nämlich genau bei dem Verwesungsvorgang, da findet das statt. Wenn also ein Mensch begraben wird, dann kehrt er zurück zu diesem Staub, zu dieser Erde, aus der der Mensch auch gemacht worden ist. Das ist Begründung 1. Begründung 2, was hat Gott mit Mose gemacht? Also bei dem einzigen Menschen, bei dem Gott, nachdem er gestorben ist, entschieden hat, was zu tun ist, hat er ihn beerdigt, heißt es ausdrücklich. Das Gleiche finden wir bei Johannes dem Täufer, dass die Jünger ihn beerdigt haben, offensichtlich in Übereinstimmung mit den Gedanken des Herrn. Das heißt, wann immer das möglich ist, wollen auch wir heute diesen biblischen Brauch, diese biblische Norm einhalten. Nochmal, es gibt immer Ausnahmen, besondere Situationen, aber wenn es eben möglich ist, wollen wir diesen biblischen Weg gehen. Denn siehe, Vers 11, der Herr gebietet und man schlägt das große Haus in Trümmer und das kleine Haus in Splitter. Auch da ist natürlich der Kontext nicht so ganz einfach, um zu erkennen, was meint er mit dem großen, kleinen Haus. Es könnte sein, dass der Geist Gottes hier einfach die Reichen und die Armen meint, ja, die Vornehmen und die anderen, weil Gottes Gericht über das Ganze vollkommen wird. Aber es könnte doch sein, dass Gott mit dem großen und kleinen Haus Israel und Juda meint. Scheint mir näherliegend zu sein, dass er damit diese beiden Königreiche meint, die er schlagen wird und zu Trümmern, zu Splittern machen wird. Nichts wird übrig bleiben. Rennen wohl Pferde auf Felsen oder pflügt man darauf mit Rindern, dass ihr das Recht in Gift und die Frucht der Gerechtigkeit in Wermut verwandelt habt? Er zeigt die Absurdität von einem Vorgehen, dass man Pferde auf den Felsen zum Laufen schickt oder dass man Rinder pflügen lässt auf so einem Felsengebiet. Ja? Das ist absurd. Und genauso verhielten sie sich. Ihr Leben war absurd. Sie wussten genau, was ich gehörte und was ich nicht gehörte. Sie wussten genau, dass Gott ihnen angekündigt hat, Gericht, wenn sie nicht treu wären. Und trotzdem haben sie in dieser absurden Weise ihr Leben geführt. Recht in Gift. Also nicht Recht als etwas, was anzustreben ist, sondern als etwas Giftiges, ja, was man nicht anfassen soll. Recht sollte bloß nicht geschehen. Und die Frucht der Gerechtigkeit wurde in Wermut verwandelt. Die ihr euch über, ich nehme die Fußnote, Lodabar freut, die ihr sprecht, haben wir uns nicht durch unsere Stärke Karnaim erworben. Also mein Eindruck ist, dass hier zwei Städte gemeint sind, die sie offensichtlich erkämpft haben. Ja, nochmal, 2. Könige 14, wo Jerobeam eben durch Gottes Gnade, durch Gottes Güte ein paar Erfolge gegeben hat. Und dieses Lodabar und dieses Karnaim waren kleine Städte. Und da machten sie jetzt Wunders was daraus, dass sie sagten, das haben wir doch alles geschafft, wer soll uns dann irgendwie etwas tun können? Und sie haben eben nicht erfasst, haben nicht einfach als Gnade angenommen, dass dieser Erfolg durch Gott ihnen geschenkt war. Nochmal, wie ist das bei uns? Ist uns bewusst, dass alles, was uns geschenkt wird, im geistlichen, im materiellen Bereich, dass alles, was wir bewirken dürfen im Werk für den Herrn Jesus, dass alles, wo wir in unserem persönlichen Glaubensleben Überwinder sein dürfen, dass das alles nichts ist als Gnade Gottes und wir uns nichts zuzuschreiben haben, denn wenn es nach unserer Verantwortung ging, alles verloren wäre. Denn siehe, ich werde gegen euch, Haus Israel, eine Nation erwecken, spricht der Herr, der Gott der Herrscher. Er spricht von dem Assyrer. Und sie werden euch bedrücken vom Eingang Hamats an bis zum Bach der Ebene. Hamat war eben, wie gesagt, im Norden. Und dann eben ein Fluss im Süden. Gott würde das ganze Land, würde er in Gefangenschaft schicken. Das ist ernüchternd, das so zu sehen, dass sie nicht hören wollten und dass Gott ihnen deshalb durch dieses zweimalige Wehe sagen muss, es ist vorbei. Es kommt das Gericht und es wird das ganze Volk, wird es betreffen. Wir können dankbar sein, dass wir diese Situation heute nicht erleben. Der Herr hat gesagt, dass wir seinen Tod verkündigen, bis er kommt. Das heißt, es wird bis an das Ende, bis zu dem Wiederkommen der Entrückung, wird es Gläubige geben, die den Tod des Herrn Jesus verkündigen werden. Die Frage, die ich mir stellen muss, ist, gehöre ich dann dazu? Oder hat der Herr da, wo ich bin, ein solches Zuchtgericht üben müssen, meines Lebens wegen. Ich möchte zum Schluss jetzt noch aus Kapitel 7 wenigstens diese erste Vision, dass wir uns die vornehmen. Wir haben jetzt ab Kapitel 7 bis 9, das gehört wieder zusammen, haben wir besonders Visionen, Gesichte, die Amos bekommt. Die meisten sprechen von 5, manche sprechen von 7. Ich meine, dass wir zunächst mal 4 haben, die immer gleich aufgebaut sind. 7 Vers 1, so ließ mich der Herr Yahweh sehen. 7 Vers 4, so ließ mich der Herr Yahweh sehen. 7 Vers 7, so ließ er mich sehen. Dann kommt eine kleine Einschaltung und 8 Vers 1, so ließ mich der Herr Yahweh sehen. Diese 4 gehören offensichtlich zusammen. Manche nehmen noch die in Kapitel 9 Vers 1 dazu, aber da heißt es eben doch etwas anders und ich sah den Herrn am Altar stehen. Auf jeden Fall ein Gesicht, aber doch ein Stück weit abgetrennt davon. So ließ mich der Herr Yahweh sehen, siehe, er bildete Heuschrecken zu Beginn des Spätgraswuchses. Und siehe, es war das Spätgras nach dem Königsmähen. Bei diesen Gesichten kommen wir jetzt genau in diesen Bereich, aus dem Amos kam. Landwirtschaft, Herdenbesitzer. Also wir kommen in die Natur. Und das Erste ist, dass bei dem Graswuchs gibt es natürlich einen großen Feind. Und das ist die Heuschrecke. Das Buch, was total mit diesem Thema beschäftigt ist, ist Joel. Das ist ja das Buch der Prophet vor uns, also vor dem Propheten Amos. Und da heißt es ja in Joel 1, Vers 2, hört dies, ihr Alten, und nehmt es zu Ohren, alle ihr Bewohner des Landes, ist so etwas in euren Tagen geschehen oder in den Tagen eurer Väter? Vers 4, was der Nager, eine Heuschreckenart, übrig gelassen hat, fraß die Heuschrecke. Zweitens, was die Heuschrecke übrig gelassen hat, fraß der Abfresser, eine dritte Heuschreckenart. Und was der Abfresser übrig gelassen hat, fraß der Vertilger, eine vierte Heuschreckenart oder wahrscheinlich verschiedene Stadien in der Entwicklung einer Heuschrecke. Also Joel zeigt uns, wie die Heuschrecke ein Gericht ist, das Gott gebracht hat über sein Volk. In dem zweiten Buch Mose finden wir, dass Gott diese Zucht über den Feind des Volkes gebracht hat, über Ägypten. Und hier jetzt in Amos 7 finden wir wieder, dass das, was Gott eigentlich als Zuchtmittel für die Feinde des Volkes Gottes einsetzen möchte, er wegen der Untreue des Volkes über uns bringen muss. So, jetzt ist hier davon die Rede, das Spätgras nach dem Königsmähen. Offensichtlich war das damals so üblich, dass die erste das erste Mähen des Grases, des Heus, in dem ganzen Land dem König gegeben wurde. Für seine Tiere, für die Kriegstiere und für ihn eben, für seine Landwirtschaft. Und dann das zweite Mähen für das Volk und ihre Tiere war. Das heißt, wenn dieses zweite Gras, Heu, nicht zur Verfügung stand, dann haben sie ein Problem gehabt. Dann konnten sie ihre Tiere nicht ernähren, dann konnten sie ihre Tiere nicht pflegen, da war alles verloren. Und genau das geschah hier. Es war das Spätgras nach dem Königsmähen. Und es geschah, als sie das Kraut der Erde ganz abgefressen hatten. Ich weiß nicht, ob ich das mal hier gesagt habe oder ob wir das in einem anderen Zusammenhang gesehen haben. Wenn so eine Heuschrecken Plage kommt, ja, das ist wie Feuer. Das sind Millionen von Heuschrecken, die das abfressen und verbrennen. Da bleibt nichts übrig, null, gar nichts. Ja. Das ist, es gibt da so Aufzeichnungen, das sind Kilometer breit und lange Schwärme, die dann da fliegen und da bleibt auf den Feldern nichts. Das ist der größte Widersacher dort im Orient, da bleibt nichts übrig. Und das haben sie hier getan. Und es geschah, als sie das Kraut der Erde ganz abgefressen hatten, da sprach ich, Herr, Herr, vergib doch. Das ist irgendwie zu Herzen gehend, müssen wir uns das nächste Mal nochmal bei der zweiten Vision vornehmen, dass wir sehen, dass der Prophet, der das Böse anprangern musste, dass er doch für das Volk eintritt. Das ist prophetische Gesinnung und prophetischer Dienst, für das Volk einzutreten. Ein Prophet ist nicht in erster Linie der zu dem Volk spricht, sondern der für das Volk zu Gott spricht. Und dann spricht er von Gott zu dem Volk. Also jeder, der einen prophetischen Dienst für den Herrn tun möchte, hat als Voraussetzung, um diesen Dienst zu tun, dass er für das Volk eintritt. Wie sollte Jakob bestehen, denn es ist klein? Das Volk dünkte sich groß. Aber der Prophet hatte die richtigen Relationen. Er sah, es ist klein. Der Herr ließ sich dieses gereuen, es soll nicht geschehen, sprach der Herr. Schauen wir uns auch beim nächsten Mal in Verbindung mit dem zweiten dann an. Gewaltig, dass in dem Regierungshandeln Gottes es Flexibilität gibt. Dass Gott nicht sagt, ich habe das bestimmt und dann muss es auch so kommen. Sondern dass da ein Mann, der noch nicht mal aus dem Volk eigentlich kam, dem Nordreich, ein Fremder, aber ein gottesfürchtiger Mann, dass der gebetet hat und das Gericht verhindert hat. Das ist nicht ganz korrekt. Wir werden sehen beim nächsten Mal, er hat es aufgeschoben. Aber doch, in dieser Hinsicht hat Gottes Handeln eine Veränderung erfahren durch einen treuen Mann, durch seine Treue und durch sein Gebet. Ich möchte das gerne mal so als, das war ja eigentlich viel Trauriges, aber das ist doch irgendwie etwas Motivierendes für uns, dass ein Glaubensmann, eine Glaubensfrau einen Unterschied machen kann. Und Gottes Wege, Gottes Handeln verändern kann. Zum Guten. Das ist ja unser Ziel dabei. Ja? Wir werden ja nicht, das ist ja eine absolute Ausnahme wie Elia, das Gericht Gottes herbeibeten. Sondern wir werden den Segen Gottes für sein Volk herbeibeten. Und können Gottes Handeln dadurch beeinflussen. Das kannst du durch einen treuen Lebenswandel und durch dein Gebet. Auch heute. Auch heute hört Gott solche Gebete.